einen Satz wieder herausgenommen aus dem Predigttext. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Und ich denke, das korrespondiert mit der Schrift Martin Luthers von der Freiheit eines Christenmenschen. Und diesen Ruf nach geistlicher Freiheit zu bedenken und einzulösen, macht am Reformationstag natürlich Sinn und darüber hinaus. Aber da ist natürlich die Frage, worin besteht denn eigentlich diese Freiheit? Der Freiheitsbegriff geistert in der Welt herum und ich denke, es ist oftmals nicht schwer zu erkennen, dass das alles andere als Freiheit ist, nämlich neue Knechtung. Mal ein Versuch. Paulus und Luther stellen das Gesetz des Alten Testamentes gegen diese Freiheit. Und sie sagen, wenn das Gesetz fällt, dann sind wir sozusagen auf geistlichem Boden in der Freiheit. Und das gipfelt in dem Wort aus dem Predigttext: Lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft durch das Gesetz auferlegen. Und da komme ich ein bisschen ins Nachdenken und auch ein bisschen in eine Traurigkeit. Wir sollen uns nicht durch Gott das Joch der Knechtschaft auferlegen lassen im Gesetz und durch das Gesetz. Ja, und warum bin ich traurig und nachdenklich? Ist es denn überhaupt denkbar, dass Gott Knechtschaft einem Einzelnen und überall und ewig auferlegt? Legt Gott wirklich Knechtschaft auf? Ich denke, nein, nie und nimmer. Und hier wirkt für mich noch die alte Theologie von der dunklen Seite Gottes. Nie legt Gott, auch wenn es uns so scheinen mag, Knechtschaft auf. Diese Wortwahl geht am Kern der Sache vorbei. Denn Jesus Christus ist die Liebe, gerecht und unbeirrbar geführt durch seine Weisheit. Also ist alles, was uns begegnet, letztendlich ein Liebegebot, eine hilfreiche Handreichung, auch wenn es uns so nicht geschieht oder wir es erkennen. Und so beinhaltet auch das Gesetz, das sage ich für mich persönlich, im Kern auch nur den liebevollen Heilsweg für uns Menschen. Wer also nur dem äußeren Buchstabensinn folgt, ist noch gefangen, und hier kommen wir wieder auf den Wurm, der nicht stirbt, in der alten Theologie. Nur das Äußere, und das war in der Tat sehr fordernd. Und man könnte sagen, meine Güte, was wird den Menschen da auferlegt? Aber das ist nur der Wortsinn, das ist nur der Schein. Wer aber daran festhält, der hält noch an der alten Theologie fest. Die Knechtschaft, die das Volk Israel darin erlebt hat, legte es sich selbst auf. Warum? Sie blieben nur an dem äußeren Wortsinn stehen und mussten dieses und jenes und jenes und jenes tun, erfüllen von morgens bis abends. Ja, das ist in der Tat nicht leicht und knechtet, wenn man es so begreift. Und das einzig mechanisch und eigenverdienstlich, da kommt noch ein ganz besonderes Problem dazu, erfüllend. Von dieser Grundlage waren sie nicht in der Lage, den inneren, herzlichen, befreienden Geist der Gesetze im Geist zu erfassen. Wie war denn der Zustand des Volkes Israel? Diesen Zustand verkündet Mose selbst aus dem Herrn. Hier nur ein Auszug. Sie haben dem Teufel geopfert und nicht ihrem Gott. Denn es ist ein Volk, daran kein Rat ist und ist kein Verstand in ihnen. Denn ihr Weinstock ist vom Weinstock zu Sodom und vom Acker Gomorras. Das ist eine schwierige Analyse durch den Herrn. Da ist nichts, was von Rat und Gottes Verbindung ist. Also da füge ich jetzt aber mal zu diesem schweren Wort noch meine persönliche Einstellung dazu ein. Diesen Versen also noch Folgendes gesagt. Zwar hat dieses Wort einen historischen Ausgangspunkt, nämlich dort, aber es ist im Kern zeitlos und an jeden Menschen, also auch an uns gerichtet. Es ist jetzt hier nicht Schelte und Fingerzeigen auf das Volk Israel, sondern vielmehr, gucken wir auf die vier Finger, ein Fingerzeig auch für uns. Da gibt es keine Abstriche. Wenn man so will, an das Israel in uns allen für ewige Zeiten. Der Ausgangspunkt ist historisch zu sehen. Zurück nun aber zum Predigttext. Da aber nun im verborgenen, inneren Wortsinn das Heil in das Gesetz eingeschrieben ist, kann Jesus auch verkünden bei seinem Kommen: Ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Und wenn Jesus etwas erfüllt, dann ist das natürlich für uns immer nur Liebe. Dann ist das heilsam, denn er ist der Heiland, der Arzt, der Gottvater selbst. Dies nun wiederum, und jetzt kommen wir wieder auf den Wurm und auf die alte Theologie, verleitete Paulus und Luther zu der Theologie vom Stellvertreteropfer und daraus folgend von der Rechtfertigung durch Glaube und Gnade allein. Er hat's ja getan, was immer er dann da auch getan hat, als er das Gesetz sozusagen lebendig einlöste. Das ist die Schlussfolgerung von Paulus und Luther. Das ist aber alte Theologie, die unbedingt zu überwinden ist, denn sie lenkt ab von unseren notwendigen Schritten, zu denen der Herr uns einlädt durch das Gesetz. Denn Jesus sagt doch vielmehr gemahnend, umfassend im Neuen Testament: Folget mir nach. Da ist nichts mit Stellvertretung, worauf ich mich berufen kann. Ich kann mich darauf berufen, dass er den Weg frei gemacht hat. Aber eine automatische Stellvertretung, dass damit alles in mir in Ordnung ist, ist damit ja nun nicht gemeint. Folget mir nach. Und noch etwas schwieriger, ein jeder trage sein Kreuz und arbeite auch an seinem Kreuz daran. Und reinige dich, faste und, vielleicht zusammenfassend, schaffet in euch ein neues Herz. Und nicht nur ich schaffe, ich, der Herr, in euch ein neues Herz. Das tut er natürlich wesentlich, aber auch wir sollen mitschaffen und tun, wie wenn wir aus uns selbst etwas tun. Schaffet in euch ein neues Herz. Und das ist alles andere zusammengenommen als das Stellvertreter-Sühneopfer. Er hat nur den Weg dahin freigemacht. Also, jetzt komme ich mal auf das Gesetz selbst zu sprechen. Was ist denn das Gesetz nun wirklich? Und das fasse ich jetzt so für mich zusammen. Und das mag vielleicht erstaunen, aber vielleicht durch das Vorwort vielleicht auch nicht mehr so ganz. Eine gesegnete Kirchen- und Herzensverfassung, gefasst in Paragraphen des täglichen Lebens sowie Zeremonien, Ritualen und Bauanweisungen. Das ganze Leben ist gefasst in Anweisungen, so und nicht anders. Und das nicht durch einen Menschen, sondern durch Gott selbst. Das muss man bedenken. Und da muss doch ein ganz tiefer Liebeswille, eine ganz tiefe Befreiungsbotschaft hinterstehen. Das Volk Israel und hoffentlich nicht auch wir trug das Gesetz wie eine Monstranz, sinnentleert und von der lebendigen Liebe getrennt vor sich her. Allerdings aber auch damit das Wort Gottes durch eine glaubensarme und widergöttliche Zeit. Niemand war da, der sich auf Jehova oder Jahwe berief und auf sein Wort. Das tat das Volk Israel. Allerdings nicht zu wissen, was es da eigentlich in der Hand hatte. Aber das ist ein großes Verdienst und dafür haben wir auch zu danken, dass das Wort durch die Zeit, die glaubenslose Zeit, gekommen und bewahrt worden ist. Bis er dann kam. Und dann konnte er es einlösen, aufschließen, die sieben Siegel lösen. Wie nun aber im Gesetz das befreiende Leben angelegt ist, nur an einem kleinen Beispiel, das stellvertretend für alles steht. Im 4. Mose ist so ein Auszug, ein Hinweis auf das Gesetz. Und da steht, wer nun irgendeinen toten Menschen anrührt, der wird 7 Tage unrein sein. Der soll sich hiermit entsündigen am 3. Tage und am 7. Tage. So wird er rein. Da kann man heute so vom Wortsinn kaum noch einen Zugang finden, wie zu vielem anderen eben auch. Und wenn man das nur gesetzlich tut, oh, ich habe jetzt jemanden berührt, der tot war, jetzt bin ich unrein. Ja, und dann guckt man, wie werde ich denn wieder rein? Nach 3 und 7 Tagen. Also der Wortsinn gibt für mich jedenfalls mehr als Rätsel auf. Es scheint ja da, einen Toten zu berühren, ist eine Sünde. Gibt es etwas Widersinnigeres? Und warum? Und darauf gibt es im Worttext keine Antwort. Und dann, der Zustand der Sünde hält 3 beziehungsweise 7 Tage an und endet auch einfach so nach 3 oder 7 Tagen. Das ist doch schon sehr nebulös. Kann man sich darauf berufen und wie sollte das geschehen? Und warum überhaupt? Warum in dieser verwirrenden, auch noch doppelten Zeitangabe? Schließen wir nun einmal hier an diesem Beispiel den Symbolschlüssel auf, beziehungsweise den inneren geistigen Sinn. Und dann können wir am Ende, denke ich, sagen, ja, das ist die Befreiung. Die erste Lösung, wie wir uns dem annähern können, finden wir in der Deutung, wie wir es denn deuten, des Begriffes des Todes beziehungsweise des Toten, den wir da berührt haben. Und da muss man sagen, wie auch Jesus sagt, lasst die Toten ihre Toten begraben. Wie können Tote Tote begraben? Da ist wieder so ein Widerspruch im Wort. Es ist ja nicht der körperlich Tote gemeint. Nicht der körperlich Tote, der vor uns liegt. Und den dürfen wir berühren, unter hygienischen Voraussetzungen natürlich. Den müssen wir ja auch berühren, wenn wir ihn beerdigen wollen. Sondern es ist der geistig Tote gemeint. Der geistig Tote ist gemeint. Und unter Berührung meint hier, dass wir uns sein geistig totes Leben aneignen, hinterherlaufen. Gucken wir in die Geschichte, wie die Menschen geistig toten Menschen hinterherlaufen, mit Sieg und Heil. Also das Aneignen des gottesfernen Lebens, das ist die Sünde. Und das ist in der Tat dann auch meine Sünde. Und wie kommen wir davon nun frei? Durch dieses Zahlenspiel mit 3 und 7? Sie stehen für die volle Göttlichkeit, wenn man den Symbolschlüssel der Zahlen aufschließt. Und hier nur eine ganz kleine Annäherung. So am 3. Tage auferstanden. Am 3. Tage ist vollendet, es ist vollbracht. Ich lasse jetzt mal weg, was, das würde hier zu weit führen. Aber wir spüren, am 3. Tage auferstanden. Da hat der Herr das Heilswerk in sich für uns, damit wir es mit ihm nachvollziehen, eröffnet. Und jetzt die 7, so die 7 Geister als Sinnbild der Menora im Tempel. Das hat seine tiefe Bedeutung. Wieder nur gesetzlich gesehen, wir machen einen Leuchter mit 7 Armen. Aber es bezieht sich darauf, dass Gott ein 7-fältiges, nicht dass er 7 Geister wäre oder 7 Personen wäre, sondern wir haben ja auch viele Schichten in uns. 7 und 1000 und wie viel, das können wir kaum ergründen. Nein, sein 7-fältiges Grundwesen drückt sich in der Menora aus. Das 7-fältige Licht in der Sonne bei Jesaja, alles zeugt darauf hin, es geht um den Herrn. Und worin? In seiner Vollkommenheit, in seiner Vollmacht, in seiner Heiligkeit. Und da wurde dann auch im Schöpfungsbericht der 7. Tag, wo in uns sein Bild und eine Ähnlichkeit aufleuchtete, als die Vollendung der 7. Tag, ja, wach gerufen. So kommen wir zu den Zahlen 3 und 7 als kurz gefasst für mich. Gott in seiner Vollmacht, Gott in seinem Heil. Und dann braucht man jetzt wenig darüber sagen, über 3 und 7, warum sie uns heil macht, wenn wir ihm folgen, nicht als Stellvertreter, dass er hat ja die 3 und die 7 erfüllt in sich und für uns. Nein, indem wir dann auch sagen, dann will ich dir auch für die 3 in mir und für die 7 in mir aus dir folgen und mich heilen lassen. Darüber kann man natürlich jetzt auch ganz viel sagen, aber das ist jetzt nicht der Gegenstand und geht jetzt auch nicht mehr. Aber das zeigt, dass der äußere Wortsinn, so verwirrend er ist, und da gibt es so viele Beispiele, wie man dieses und jenes tut und warum und so. Im Wortsinn macht es das, was Paulus sagt, der Wortsinn tötet. Aber im inneren, geistigen Sinn, in der Liebebotschaft, aus der Weisheit Gottes, ist es, nehmt euer Leben, das ich in euch gelegt habe, auf. Und immer geht es in diese Richtung mit dem Gesetz. Und so möchte ich abschließend sagen, können wir sehen, hören und bekennen, das Gesetz ist nicht Knechtung, sondern die wahre Freiheit eines Christenmenschen, durch Jesus Christus gegeben. Amen.